Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Innovationskiste. Heute zum Thema unternehmerische Qualifizierung. Bei mir sind Stefanie Hock von der MFG Baden-Württemberg, Referentin für Unternehmensentwicklung, und Veronika Fischer, Journalistin, Autorin und Texterin. Hallo ihr beiden.
Hallo, guten Morgen.
Hallo und guten Morgen.
Schön, dass ihr da seid. Veronika, magst du ein bisschen was erzählen? Wer bist du? Was machst du, damit die Hörer ein bisschen mehr über dich erfahren?
Ja, sehr gerne. Ich bin freischaffende Journalistin, Autorin und Texterin, wie du ja schon gesagt hast. Und kam zu meinem Beruf eher zufällig. Ich habe Philosophie und Literatur studiert in Konstanz und Berlin und habe nach meinem Studium eine Doktorarbeit angefangen zum modernen Liebesbegriff in der Philosophie und habe da dann so 1 oder 2 Jahre an dieser Promotion geschrieben, allerdings ohne Finanzierung. Ich war da in Elternzeit mit meinem ersten Kind und irgendwann musste ich dann Geld verdienen und habe angefangen, als Journalistin bei einer Zeitung in der Schweiz zu arbeiten und habe dann mein zweites Kind bekommen, was in der Schweiz ein bisschen schwierig ist, weil man ja nur 16 Wochen Mutterschaftsurlaub hat, wie es da so schön heißt. Das hieß für mich, ich konnte meinen Job dann einfach nicht weitermachen oder hätte weitermachen können, aber eben mit einem 3 Monate alten Baby. Und das wollte ich nicht. Und da habe ich dann beschlossen, ich mache mich selbstständig und versuche das Ganze freiberuflich anzugehen. Und habe eine Förderung bekommen, also diesen Gründerzuschuss vom Arbeitsamt, und habe damit einfach angefangen. Und genau, mache das jetzt seit 2 Jahren und schreibe auch, also nicht nur journalistisch, sondern auch Bücher, Kinderbücher, Theaterstücke, Lyrik, Kurzgeschichten, also alles, was mir so vor die Füße fällt und was mir Spaß macht. Genau.
Ja, cool. Und jetzt auch mit dem dritten Kind, oder?
Genau, mittlerweile habe ich 3 Kinder. Und bin aktuell wieder in der Elternzeit. Der Theo ist gerade 6 Monate alt. Und für mich war es einfach total wichtig, dass mein Job mit meinem Beruf vereinbar ist. Das heißt, ich brauchte flexible Arbeitszeiten und auch die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, wenn eins der Kinder krank ist. Und ja, diesen Job gibt's so auf dem Arbeitsmarkt nicht. Deswegen musste ich mir den erfinden und habe das dann so selber alles, ja, mir zusammengebaut, wie ich es brauche.
Und es klappt ganz gut. Es klappt ganz gut, hast du gemeint?
Ja, also
ja, schön.
Ja, ich kann einfach von zu Hause viel arbeiten und genau mit flexiblen Arbeitszeiten, sobald die Kinder in Schule und Kindergarten sind und das Baby schläft, kann ich mich an den Schreibtisch setzen oder auch abends, wenn die Kids schlafen. Oder ich nehme auch meine Kinder oft mal zu Terminen mit. Das heißt, bei mir müssen sich die Kunden oder Kollegen immer anpassen. Es gibt dann manchmal auch Meetings auf dem Spielplatz oder so. Aber es funktioniert in Summe ganz gut.
Das hört sich mega spannend an. Da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal dazu. Stefanie, magst du dich auch noch kurz vorstellen?
Klar, gerne. Ich bin Referentin für Unternehmensentwicklung bei der MFG, das ist die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, die nicht nur die Filmwirtschaft fördert, das denken viele beim Namen und beim Titel MFG, Medien- und Filmgesellschaft, sondern auch die Kultur- und Kreativschaffenden, also Journalisten, Musiker, Autoren, Designer, Werbeagenturen unterstützt und fördert. Und meine Aufgabe ist es dort eben, Kultur- und Kreativschaffende zu beraten, und zwar zu unternehmerischen Fragen. Also zum Beispiel, was mache ich mich denn eigentlich selbstständig? Das ist häufig auch eine Übersetzungsleistung, also von der kreativen Idee auch zu einer wirtschaftlichen Idee zu kommen, oder auch, welchen Preis kann ich denn verlangen und wer sind denn meine Kunden? Weil es eben doch häufig auch so ist, dass man in der Kreativität, in dem Inhaltlichen gut ausgebildet ist, aber die unternehmerischen Belange häufig in dem Studium von Kreativschaffenden ein bisschen zu kurz kommen. Ich mache das an verschiedenen Standorten in Baden-Württemberg. Und wie bin ich zu diesem Job gekommen? Bei mir ziehen sich eigentlich durch meine Vita 2 rote Fäden. Das ist die Kultur und die BWL. Ich habe das schon im Studium vereint mit Kulturwissenschaften und BWL, war auch selbst freiberuflich tätig und habe das Marketing und Projektmanagement für verschiedene Kultureinrichtungen gemacht. war da unter anderem für das Museum für Kunst und Gewerbe zuständig, für ein Musikfestival, ein städtisches, war ein Kunde von mir und war dann auch auf der anderen Seite des Tisches, nämlich angestellt, habe das Marketing betreut und verantwortet von einer großen internationalen Kunstinstitution. Und ich habe dabei natürlich viel Kontakt gehabt mit Kreativen, mit Journalisten, mit freiberuflichen Grafikdesignern, mit Musikern und habe da natürlich auch schon ähnliche Fragen erlebt, wie ich sie damals auch hatte. Und das hat mich motiviert, in die Beratung zu gehen. Habe das dann zunächst für das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes gemacht, für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland und bin jetzt seit 2017 bei der MFG und darf Baden-Württemberg erkunden und baden-württembergische Kultur- und Kreativschaffende kennenlernen, mit ihnen ins Gespräch kommen und das ist ein super spannender und schöner Job, der mir Freude bereitet und nebenbei mache ich eben auch so, aber naja, was heißt nebenbei? Das klingt so, dass es wenig Zeit in Anspruch nimmt. Tatsächlich nimmt es auch viel Zeit in Anspruch, eben verschiedene kreativwirtschaftliche Veranstaltungen zu machen, wie auch der Creative Park am 5.11. in Radolfzell.
Ja, ziemlich spannend, was du alles so machst. Das heißt, die MFG macht auch, so wie Gründerschiff, Unternehmensberatung, nur bei euch speziell auf die Branche Kreativwirtschaft, oder?
Genau, und mit dem Unterschied, dass das Gründerschiff das sehr viel weitreichender macht. Also die Beratung, die ich mache, ist eine Erstberatung. Mhm. Das heißt, da erste Impulse mitzugeben, auch ein Stück weit zu lotsen. Mhm. Wo gibt es denn noch Anlaufstellen? Wo gibt es passende Förderungen? Das ist gar nicht so einfach, weil halt Kultur- und Kreativschaffende können Angebote der Wirtschaftsförderung in Anspruch nehmen. Manchmal gibt es auch Angebote im Bereich Stadtentwicklung oder Kulturförderung. Es gibt verschiedene Förderebenen und da entsteht halt auch einfach ein Dickicht, wo wir versuchen, ein bisschen durchzulotsen. Und die MFG bietet eben darüber hinaus auch viele andere Qualifizierungsangebote an. Also wir haben ein umfangreiches Seminarprogramm, das ist die MFG-Akademie. Wir haben mehrere Auszeichnungen, wie zum Beispiel Ideenstark, wo wir 10 Kultur- und Kreativschaffende jährlich auszeichnen und die ein Jahr lang begleiten, coachen, mit denen Impulsreisen machen. Also uns ist es immer ein Anliegen, den Kreativen auch die Kontakte und das wirtschaftliche Know-how mit auf den Weg zu geben und das aber branchenspezifisch. Also wir sagen denen jetzt nicht, zieht einen Anzug an und macht Akquise, wie sie im Lehrbuch steht, sondern wir versuchen da eben auch auf die Branche und auf die Potenziale der Branche einzugehen.
Also ziemlich individuell auch für jeden Kreativen die Beratung dann.
Genau, das ist eine individuelle Beratung.
Okay. Ihr habt ja auch in den kommenden Wochen 2 Orientierungsberatungen bei uns hier am Bodensee. Die eine ist am 25. November im Milchwerk in Radolfzell und die andere findet bei uns im Gründerschiff statt am 26. November. Sehr schön.
Genau.
Und da, wer darf da vorbeikommen?
Also eigentlich alle Kultur- und Kreativschaffenden, die kreativ tätig sind, also eben beispielsweise aus der Musikwirtschaft oder aus der Designwirtschaft oder aus dem Buchbereich, also alle, die kreativ-schöpferisch tätig sind und die das mehrheitlich erwerbswirtschaftlich betreiben, das heißt, die entweder schon selbstständig sind wie Veronika oder die sich selbstständig machen wollen, wir geben da nicht vor, dass sie in einer gewissen Phase sein müssen oder wir beraten auch nicht nur Gründer. In der Tat ist es so, dass die Mehrzahl der Leute, die das in Anspruch nehmen, auch schon längere Zeit am Markt sind. Und wenn man sich ein bisschen die Branche anguckt, dann finde ich, ist es auch gar nicht so verwunderlich, weil die Ideen hören ja meistens nie auf. Also es kommen immer wieder auch neue Ideen und neue Projekte. Und da stellen sich natürlich in dem Zusammenhang auch immer wieder neue Fragen. Und Interessierte können sich bei uns melden und einen Zeitslot sich aussuchen auf der Website und sich da anmelden und dann melden wir uns und dann treffen wir uns meistens eben vor Ort in Konstanz oder in Radolfzell an den genannten Terminen, genau.
Ja, super. Das heißt, ihr seid ja zwar unterschiedlich von da, wo ihr jetzt gerade arbeitet, aber eigentlich in ähnlichen Situationen. Du, Stefanie, machst die Beratung und Veronika, du bist die Kreative heute in unserem Gespräch. Deswegen ist meine Frage, die mir auf der Seele brennt, was brauchen denn Kreative, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Ich würde sagen, die Veronika erzählt es mal aus ihrer Sicht als Kreative und dann bin ich mal gespannt auf die Antwort von dir, Stefanie.
Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da jetzt eine schnelle Antwort drauf zu finden, weil es ganz, ganz viele Dinge sind, die man braucht. Und ich glaube, man kann es so ein bisschen sortieren in die Dinge, die man selber mitbringt und die Dinge, die man als Struktur von außen bekommen kann oder Hilfe, die von außen kommen kann. Ich glaube, was man von innen mitbringen muss, ist auf jeden Fall eine große Leidenschaft für das, was man tut, weil es ist kein Spaziergang, finde ich, sich selbstständig zu machen, sondern es kann auch wirklich anstrengend und zäh sein. Das heißt, man muss es wirklich auch wollen und gerne machen und auch bereit sein dafür, ja, harte Strecken oder Durststrecken in Anspruch zu nehmen. Und das erfordert so eine gewisse Disziplin auch und eine große Motivation. Was es von außen braucht, also wichtig sind, glaube ich, Orte, an die man gehen kann, so Arbeitsplätze, wo man sich austauschen kann, wo ein Netzwerk entstehen kann, dass man Leute trifft. Also ich habe da Gott sei Dank einen ganz großen Vorteil gehabt. Dadurch, dass ich bei der Zeitung gearbeitet habe, habe ich ein ganz großes Netzwerk gehabt und konnte das einfach weiterführen. Und ich habe einfach versucht, am Anfang auf jede Vernissage zu gehen und auf jeden Vortrag und auf jede Veranstaltung, die mich irgendwie angesprochen hat und die irgendwie interessant für mich war, um einfach die Leute kennenzulernen, die hier in Konstanz auch kreativ arbeiten und das Netzwerk immer mehr zu erweitern. Was dann auch manchmal gar nicht nach Arbeit aussieht, weil man sagt, ach, heute Abend gehe ich auf eine Lesung oder morgen treffe ich mich auf einen Kaffee mit dem und demjenigen. Das sind natürlich so Dinge, die von außen eher nach einem Freizeitprogramm aussehen, aber die auch zum Job dazugehören. Und da schließt sich dann gleich an, dass es vielleicht auch einen neuen Arbeitsbegriff braucht und eine neue Vorstellung von Arbeit, weil viele Dinge eben nicht anstrengend sind und nicht schmerzhaft sind und auch nicht bezahlt sind und trotzdem zur Arbeit dazugehören. Das spüre ich ganz oft auch in meinem Umfeld, dass das dann überhaupt nicht als Arbeit angesehen wird, sondern so, als würde ich einem Hobby nachgehen und ja, irgendwas, was mir da Spaß macht. Und das gar nicht so eine Wertigkeit dann auch hat, wie jetzt jemand, der 8 Stunden im Büro sitzt.
Okay. Also hast du das schon wirklich erlebt, dass dich Leute darauf angesprochen haben? So, ja, du machst da ein bisschen kreativ und gehst ständig auf eine Vernissage?
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist das auch zum Beispiel ein Thema in meiner Beziehung auch, dass also mein Partner einen in Anführungszeichen normalen Job hat mit strikten Arbeitszeiten und einem klaren Arbeitsumfeld. Und dann steht natürlich sowas, was schön ist und Spaß macht, eher hinten an. So. Das passiert dann schon häufiger mal.
Okay, da gibt es also noch viel zu tun, um das in den Köpfen auch der Menschen reinzukriegen, dass es auch Arbeit ist und dass es gar keine Freizeit ist in dem Sinn. Oder dass Arbeiten und Leidenschaft auch zusammenhängen können, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es andere Menschen unbedingt verstehen müssen, weil es kann ja jeder seine Arbeit definieren und machen, wie er möchte, finde ich. Aber ich finde, man selber muss es begreifen und sagen, das ist wichtig, das gehört zu meinem Job, da muss ich jetzt hingehen, auch wenn es mir Spaß macht und auch wenn es schön ist und auch wenn das jetzt nicht bezahlt ist, auch wenn ich da 2 Stunden weg bin und damit kein Geld verdiene, ist es trotzdem ja eine Arbeit.
Ja, und eigentlich ja umso schöner, wenn da wirklich Freude und Liebe dahinter steckt oder mitschwingt und man das so gerne macht, weil ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Oder wie siehst du das, Stefanie?
Also das, was Veronika beschreibt, das leuchtet mir total ein, weil das auch was ist, was viele Kreative so beschreiben. Ich erlebe das nicht nur auf der individuellen Ebene, wie das Veronika jetzt auch geschildert hat, sondern eben auch auf einer Branchenebene oder auf einer gesellschaftlichen Ebene. Individuell empfinden das häufig auch Kreative als 2 Seelen in der Brust, sage ich jetzt mal. Ich finde, das ist wichtig, sich da vor Augen zu halten, was meinten eigentlich Netzwerken? Also Netzwerken ist ja auch so ein Buzzword geworden. Und dahinter steckt eigentlich, dass man sucht und versucht zu finden, nämlich entweder beispielsweise Kunden. Also auf so Veranstaltungen trifft man sicherlich auch potenzielle Kunden. Und natürlich ist es im seltensten Falle so, dass man dann sofort auf der Veranstaltung eine Punktlandung macht und einen Auftrag kassiert, aber eventuell eben die Visitenkarte austauscht und dann später zusammenkommt. Oder man sucht beispielsweise Partner. Auch das passiert ja total oft, dass man Projekte eben in Kooperation umsetzt. Oder beispielsweise Texter und Fotografen sind häufig so eine Kombination, die sich häufig auch gegenseitig empfehlen oder eben auch Projekte zusammen bearbeiten. Und das ist was, was jedes Unternehmen machen muss. Also auf der einen Seite eben natürlich Kunden zu gewinnen und auf der anderen Seite auch Partner zu gewinnen. Kein Unternehmen ist wirtschaftlich gut aufgestellt, wenn es eins von den beiden eben auch vernachlässigt. Jetzt ist es in der Kreativwirtschaft oder vielleicht auch in der Startup-Kultur nennt man das Netzwerken, aber dahinter stecken Tätigkeiten wie Akquise oder Partner- oder Kundenakquise. Also das sind vielleicht dann wiederum Begriffe, die sich dann schon eher nach Arbeit anhören, wo man dann vielleicht auch eine höhere Akzeptanz erzielt. Auf einer gesellschaftlichen oder auf einer Branchenebene erlebe ich das auch ganz stark. Das ist auch mit ein Grund, warum wir solche Veranstaltungen initiieren wie diese am 5. November, weil sowohl andere Branchen als auch die Kreativbranche selbst den wirtschaftlichen Wert von sich oftmals noch gar nicht so richtig begreift. Und es ist eine unglaublich wirtschaftsstarke Branche. Vielleicht nicht unter Corona-Bedingungen. Klar, das ist jetzt nochmal eine gesonderte Frage und ein gesonderter Aspekt. Aber wenn man sich die Umsatzzahlen anschaut in der Kultur- und Kreativwirtschaft, dann können die sich durchaus sehen lassen, erzielen auch mehr Umsatz als beispielsweise eine chemische Industrie oder eine Energiewirtschaft. Wenn man es jetzt mal deutschlandweit betrachtet, dann können die von den Arbeitszahlen durchaus sich auch vergleichen mit der Automobilbranche. Und das ist was, was den Kreativen oftmals selbst noch nicht so richtig erkannt wird. Das führt dann häufig so zu den Aussagen, ja, ich habe halt hauptsächlich Spaß an der Arbeit und wirtschaftlich, ja, steht ein bisschen nachrangig. Das zeigt sich aber auch häufig in den Preisverhandlungen oder dass man sich nicht so auf Augenhöhe fühlt. Und uns ist es eben auch ein Anliegen zu sagen, nee, also ihr habt unglaublich viel Potenziale, natürlich auch Kreativpotenziale. Kreativunternehmen stoßen oftmals soziale Innovationen auch an. Also die haben auch einen unglaublichen gesellschaftlichen Mehrwert, aber auch einen wirtschaftlichen. Und das ist was, was nicht nur andere Branchen oder auch Gesellschaft vielleicht wahrnehmen muss, sondern auch die Branche selbst.
Hast du in deiner Arbeit, Stefanie, festgestellt, also die Kreativwirtschaft ist ja nochmal unterteilt in verschiedene Teilbereiche, von Architektur über Film und Medien, über Schriftsteller, über alles Mögliche. Hast du festgestellt, dass es in diesen Teilbereichen einen Teilbereich gibt, der da besonders von betroffen ist, also der sich in Anführungszeichen sehr oft unter Wert verkauft? Und gibt es vielleicht auch einen Bereich, wo du sagst, ja, die kennen ihren Wert und die können auch wirklich gut ihre Preise fordern?
Also ich glaube, wenn man sich diese Branche anguckt, dann kann man natürlich sagen, so okay, es ist unglaublich heterogen und es ist auch eine vielfältige Branche, weil eben diese 11 Teilmärkte es auch gibt. Es gibt aber auch super viele Gemeinsamkeiten und das liegt unter anderem auch daran, dass es zu 95% Kleinstunternehmen sind. Also viele, viele Solo-Selbstständige, so wie Veronika sich selbstständig gemacht hat und jetzt ein One-Woman-Unternehmen ist. Das heißt, von Solo-Selbstständigen gibt es super viele, aber auch von Unternehmen mit von 1 bis 3 Leuten. Und das macht natürlich auch was in der Gesamtheit, weil die zum einen deswegen nicht so stark sichtbar sind. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel die chemische Industrie anguckt, da gibt es einfach ganz große Player und man hat da sofort im Kopf, ah ja, BASF, Novartis und so weiter. Und die Kultur- und Kreativwirtschaft zerfällt da manchmal so ein bisschen in ganz viele Einzelteile. Und das macht natürlich auch was in dem täglichen Tun, wenn man sich als Solo-Selbstständiger durchkämpfen muss, wenn man nicht unbedingt eine riesen Lobby dahinter hat oder gleich sagen kann, okay, hier ist eine Aktiengesellschaft oder ich führe eine Aktiengesellschaft. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes unternehmerisches Handeln und ein anderes Auftreten. Deswegen überall da, wo halt diese Branche sehr kleinteilig wird und wo es sehr viele Solo-Selbstständige gibt, da würde ich vermuten, also klar, dass es viele Solo-Selbstständige gibt, dafür gibt es Zahlen und Studien, aber da ist häufig auch das Preisniveau relativ niedrig. Also beispielsweise auch bei Kommunikationsdesignern, da geht die Preisspirale auch stark nach unten. Bei freiberuflichen Journalisten beobachten wir das auch seit Jahren, dass sich da der Preis auch immer wieder weiter nach unten setzt. In anderen Bereichen, wo natürlich jetzt auch gerade eine hohe wirtschaftliche Dynamik ist, wie zum Beispiel der Architekturmarkt, da sind die Preise schon auch besser, weil halt auch einfach es einen Bauboom gibt. Also da merkt man schon, dass mehr Nachfrage ist. Genau.
Okay. Und weniger Konkurrenz. Also du würdest sagen, dass das schon auch was mit der Konkurrenzsituation oder eben, wie du gesagt hast, kleinteilig zu tun hat? Habe ich das so richtig verstanden?
Genau. Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Da spielt sowas wie eben eine Nachfrage mit rein. Aber natürlich auch, wenn es sehr, sehr viele in dem Berufsstand gibt. Und es hat auch was mit der Kleinteiligkeit zu tun. Das ist eine super interessante Frage, die du da gestellt hast. Und sicherlich findet man auch noch mehrere Faktoren, die man da noch mit anführen kann.
Da, ich muss ja zugeben, ich bin eine studierte Soziologin. Ich finde sowas sehr interessant. Und so, ja, genau. Gibt es denn, ich sage jetzt mal, typische Fehler, die Kreative machen, wenn sie sich selbstständig machen?
Da würde ich ganz gerne mit Veronika mich austauschen und
ja,
fragen,
ja, klar.
Ob du Fehler rückblickend irgendwie siehst. Vielleicht auch Fehler, über die du jetzt lachen kannst oder über die du schmunzeln kannst.
Also ich glaube, ein großer Fehler, den ich gemacht habe, dass ich am Anfang mit sehr geringen Gehaltsvorstellungen angefangen habe. Mhm. Einfach, weil ich das Selbstbewusstsein nicht hatte, also bei einem großen Auftrag gleich zu sagen, ich nehme da jetzt so und so viel Honorar dafür, sondern ich habe immer geguckt, ja, wie viel ich gerade so nehmen könnte, so, und bin damit in die Gehaltsverhandlungen eingestiegen. Das habe ich mittlerweile gelernt, dass das der falsche Weg ist und dass man eher oben ansetzt und dann nach unten geht und nicht andersrum, weil andersrum passiert es natürlich nicht. Das ist, glaube ich, so der Klassiker, den ich auch bei vielen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis beobachten kann. Dass man einfach ja, vor einem Auftrag steht und dann sich denkt, oh, so viel Geld kann ich damit, also mit Fotografieren oder mit Schreiben jetzt doch gar nicht verdienen. Und das kann man aber eigentlich sehr gut. Und ein anderer Fehler, wo ich jetzt auch merke, da hätte ich mir von Anfang an mehr Unterstützung holen sollen, ist, dass man von vornherein sortiert, was kann ich und was kann ich nicht. Und die Bereiche, die man nicht kann, ganz klar abgibt. Also bei mir ist es zum Beispiel die Steuererklärung. Die kann ich definitiv gar nicht. Und da habe ich Gott sei Dank von Anfang an eine super Steuerberaterin an meiner Seite gehabt, die mir da hilft und die mich da unterstützt. Ich glaube, da wäre ich total aufgeschmissen gewesen, wenn ich versucht hätte, das alles alleine zu machen. Und aber auch im Alltag habe ich gemerkt, also mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich habe 3 Kinder, ich bin freiberuflich tätig. Das heißt, wenn ich halt 8 Stunden arbeite, ist im Haushalt gar nichts passiert. Das heißt, auch da muss man sich dann Hilfe nehmen und schauen, wie man das organisiert, weil sonst fällt irgendwas hinten runter. So. Und das musste ich auch lernen, dass ich nicht Mutter, Hausfrau und Arbeitende alles gleichzeitig sein kann.
Mhm. Okay.
Ich finde das super spannend, was Veronika erzählt, weil das auch häufig Thema ist in den Beratungen, also gerade die Preisgestaltung, wie ermittle ich den eigentlichen Preis? Das ist ganz, ganz häufig ein Thema. Die meisten Kreativen ermitteln den Preis, indem sie die Kollegen fragen, was nimmst du denn? Mhm. Und vergessen dabei, dass es eben auch noch sowas gibt wie Kosten, also die eigenen Kosten, denn die Selbstständigkeit muss oder sollte im besten Falle die privaten und die beruflichen Kosten abdecken. Das heißt, die sollte man auch kennen, um dann eben auch ein Stück weit einen Mindestpreis zu kennen, den man erreichen muss, weil sonst kann man seine Miete nicht zahlen. Und dass es auch so einen Faktor gibt wie eine Zahlungsbereitschaft der Kunden. Also wenn man vor 5 Monaten beispielsweise Masken genäht hat, dann hat man eine viel höhere Zahlungsbereitschaft der Kunden gehabt als jetzt beispielsweise. Also das ist auch nochmal ein Faktor. Oder wenn man sehr, sehr gut ist oder einen sehr guten Ruf hat und empfohlen wurde, dann ist natürlich die Zahlungsbereitschaft der Kunden auch nochmal wesentlich höher. Und das ist so auch ein Beispiel, also die Preisfindung, auch dass man da sowas mit reinrechnet, wie zum Beispiel, dass ich nicht meine ganze Arbeitszeit in Rechnung stellen kann. Dass auch sowas wie eine Steuer oder eine Akquise oder auch Krankheit da ein Stück weit mit eingerechnet und berücksichtigt werden kann. Das vergessen super viele und verlieren sich dann auch in so einem Rennrad. Ich hatte auch einmal den Fall, dass eine Produktdesignerin kam und gesagt hat, ich habe ein Zeitproblem, ich würde ganz gerne mit dir über Zeitmanagement reden, ich komme einfach nicht mit den Aufträgen hinterher. Die hatte kein Zeitproblem, die hatte einfach zu niedrige Preise und hat das dann versucht, über ganz viele Aufträge auszugleichen. Also das ist was, was total oft vorkommt, was auch vorkommt und was, denke ich, auch eine ganz gute Überleitung vielleicht ist zu den Potenzialen, weil das ja häufig auch eine Medaille mit zwei Seiten ist. Also ganz, ganz viele Kreative haben super viel Spaß daran, neue Ideen zu entwickeln. Und man entwickelt dann lieber neue Ideen, also beispielsweise für ein nächstes Theaterstück oder für ein nächstes Musikstück oder für eine nächste Komposition, und verlieren sich dann in der Vielfalt von den Ideen, statt auch mal mit einer ökonomischen Brille drauf zu gucken und zu schauen, wie kann ich aus der einen Idee, wie kann ich die nochmal verkaufen, ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal. In der Startup-Kultur sagt man dazu auch gerne, wie kann ich was skalieren. Und da wird es halt dann auch ökonomisch. Das heißt, das, was vielleicht auch manchmal als ein Fehler wahrgenommen wird, ist auch in anderen Bereichen oder in einem gesunden Maß auch ein unglaubliches Potenzial, denn die Branche und Kreative sind einfach wahnsinnige Innovationstreiber. Also das sind andere Branchen, was wir ja auch heutzutage in der Presse auch immer wieder lesen können, hinken da einfach hinterher, weil sie halt einfach nicht so die Leidenschaft vielleicht im Unternehmen leben können, wie das manche Kreative mitbringen können.
Das heißt aber auch, dass in dem Bereich unterstützt ihr ja als MFG. Also in dem Bereich, dass man doch mal draufschaut mit den Kreativen und sagt, hey, guck mal da, das muss sich ja schon wirtschaftlich für dich rechnen. Dafür bist du bei der MFG zum Beispiel.
Genau, also genau, das ist dann ein Blick von außen. Auch da merken wir, dass der einfach hilfreich ist, gerade weil es eben viele Solo-Selbstständige sind und da eben auch ganz natürlicherweise eben auch manchmal der Blick von außen fehlt. Aber da setzen wir unter anderem auch an, aber auch bei den Seminaren, die hat man ja jetzt natürlich wegen Corona in einer kleineren Gruppe, aber auch die laden zum Netzwerken ein und zum Austausch, auch viele andere Netzwerk- und Branchenveranstaltungen, die wir machen. Auch Veranstaltungen, wo wir versuchen, auch ein Matchmaking hinzukriegen, also zwischen Auftraggebern und Kreativen. Also das ist so ganz breit gestreut auch.
Gibt's, Veronika, für dich was, also wo du nach deinen Erfahrungen als Solo-Selbstständige jemanden mitgeben würdest, der jetzt vorhat zu gründen, sich selbstständig zu machen? Gibt's da einen Tipp von dir?
Also ich würde jedem empfehlen, dass er oder sie sich einen Mentor oder eine Mentorin sucht, also irgendjemand, der schon macht, was man selber gerne machen würde und den man dann einfach fragen kann bei so Details, die man sonst vielleicht auch übersehen würde oder die, ja, die einfach wichtig sind. Und sei es nur, wenn man fragt, wie stelle ich denn die Rechnung oder wie mache ich meinen Terminkalender, dass das funktioniert. Also, dass man einfach mit so Kleinigkeiten auch jemanden findet, der einen da unterstützt. Und was ich auch relativ wichtig fand, war, dass man von Anfang an ein gutes Auftreten hat. Also, dass man wirklich sich Hilfe sucht mit einem Logo, mit einer Website, mit einem Briefpapier. Also, dass man da auch möglichst professionell auftritt und nicht anfängt mit selber gebastelten Visitenkarten oder irgendwas, was man sich schnell im Internet bei einer Billigdruckerei rausgelassen hat. Ich finde, das macht einen ganz großen Wert auch für sich selbst wieder aus, wenn man sagt, ich druck mir jetzt teure Visitenkarten und nehme dicke Papier so. Und dann gibt man die auch gerne her und das, also, es hat was mit Selbstwert und auch, da kommt auch wieder sehr viel zurück von außen, finde ich, wenn man da investiert.
Okay, das sind schon mal gute Tipps für jemanden, der starten möchte. Hast du noch einen Tipp, Stefanie, was du jemandem mitgibst, woran er auf jeden Fall denken sollte?
Also ich finde diesen Aspekt, auch Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und zu zahlen, den jetzt Veronika auch aufgeführt hat, total wichtig. Beobachte, dass viele Gründer am Anfang eine Scheu haben, tatsächlich Geld auszugeben und einen Steuerberater zu beauftragen. Das ist, denke ich, auch total nachvollziehbar, weil man halt einfach noch nicht so ein fettes Konto hat. Und man gibt natürlich immer großzügiger Geld aus, wenn man eben ein finanzielles Polster hat. Wenn es nicht da ist, dann hat man da auch eine gewisse Scheu. Ich schließe mich da bei Veronika total an und sage so, das ist in manchen Bereichen einfach langfristig oder mittelfristig viel mehr geholfen, wenn man da auch an den richtigen Stellen investiert und sich Hilfe mit dazu nimmt und auch eben einkauft. Ich finde auch gerade am Anfang ist es wichtig, eben rauszugehen und zu netzwerken, so wie das auch Veronika gemacht hat und hoffentlich eben auch auf Kollegen zu treffen, mit denen man Informations- und Erfahrungsaustausch gehen kann. Und dass man sich auch einfach bekannt macht. Und ein anderer Tipp ist, daran denkt man häufig nicht, dass man guckt, wie kann man denn auch Empfehlungen befördern. Denn meistens kommen auch Aufträge zustande, indem man empfohlen wird oder indem der Kontakt weitergegeben wird. Und man denkt dann ganz häufig, ja, Empfehlung ist sowas, das passiert automatisch oder das fällt vom Himmel oder das passiert, wenn man besonders gut ist. Ich finde aber, es ist lohnenswert, darüber nachzudenken, wie man das auch befördern kann. Also ich denke schon, dass man da ein bisschen auch die Strippen ziehen kann und auch kreativ mit umgehen kann. Und das ist eigentlich auch was, wo ich jeden Kreativen zu ermutigen kann, eben das kreative Potenzial oder die Kreativität nicht nur in diesem kreativen Bereich zu lassen, also beispielsweise eben, wenn man ein Buch schreibt oder ein Kunstwerk kreiert, sondern diese Kreativität eben auch in manche Bereiche mit rübernimmt, die man vielleicht nicht so toll findet, also beispielsweise auch in der Akquise oder im Marketing, durchaus auch ein bisschen Kreativität zulässt und das nicht so ganz so strikt trennt. Da passiert es häufig, dass das Kreative sehr viel mehr Leidenschaft dann auf einmal anfangen, Akquise zu betreiben oder dass die dann eben auch auffallen, weil sie eben nicht den Standardweg gehen und eine langweilige E-Mail schreiben, sondern eben auch in der Akquise kreativer und vielfältiger sind.
Mhm. Weil du jetzt gerade meintest, Stefanie, dass man am Anfang keine großen Geldreserven hat oder so. Ich hatte auch den Tipp, dass ich ein Konto brauche, wo 3 Monatsgehälter drauf sind oder 3-mal die Summe, die ich brauche zum Überleben quasi. Mhm. Und Gott sei Dank hatte ich zuvor den Job in der Schweiz und konnte mir somit was ansparen. Und das hat mich total entspannt, dass ich einfach wusste, ich habe dann ein Konto, auf das ich jederzeit zugreifen kann. Wenn jetzt einen Monat lang keine Aufträge reinkommen, wenn ich krank werde, wenn eine Pandemie ausbricht, was man ja vorher nicht geahnt hat, aber auch dafür ist es gut, einfach einen Betrag auf der Seite zu haben. Ich habe das Geld nie angerührt, es liegt immer noch dort. Aber das Gefühl zu wissen, ich kann auch nächsten Monat die Miete bezahlen und das Essen kaufen, selbst wenn alles den Bach runtergeht, das war für mich total wichtig. Und das hat mir auch ermöglicht, dass ich so Herzensprojekte verfolgen konnte, die auch kein Geld gebracht haben. Also ich habe im ersten halben Jahr 2 Bücher publiziert und 2 Ausstellungen gemacht, mit denen ich überhaupt kein Geld verdient habe, die aber jetzt im Nachhinein total wichtig waren, weil sie irgendwas angeschoben haben, was dann doch wieder Erfolg gebracht hat. Also das fand ich noch so einen ganz wichtigen Startpunkt für mich.
Also sehr interessant und total spannend. Ich habe so eine Frage, du hattest Veronika vorhin erwähnt, man sollte sich gleich am Anfang möglichst einen Mentor, Mentorin an die Seite holen, die wirklich in der Praxis so ein bisschen ja, coacht oder begleitet.
Ja.
Wo hast du deinen Mentor gefunden oder deine Mentorin? Also wo finde ich so jemanden?
Also ich habe keine Einzelperson, weil es das einfach bei mir im Bekanntenkreis nicht gab oder auch ja, jemanden, den ich nicht kannte, gab es auch nicht, an den ich mich wenden konnte. Das heißt, ich habe mir das alles so ein bisschen zusammengestückelt und ich habe ein relativ großes Netzwerk an berufstätigen Frauen, mit denen ich dann einfach drüber gesprochen habe, sei es so Alltagsgeschichten, wie managst du Kinderbetreuung und Arbeiten und wie kriegst du es hin, dass abends noch ein gesundes Essen auf dem Tisch steht oder eben wie schreibst du deine Rechnungen, wer ist deine Grafikdesignerin oder dein Grafikdesigner, also da habe ich mir einfach so zusammengestückelt von allen, die ich getroffen habe und geguckt, was gefällt mir bei demjenigen und da eben nachgefragt, wie das erreicht werden kann. Und also da muss ich auch sagen, ich habe hier ein total super Netzwerk an Frauen. Also es sind sicher so 50, 60 Kreativschaffende hier in Konstanz, die mich da total gefördert und begleitet haben und auch mir immer wieder gut zugesprochen haben, was auch total wichtig ist. Und ich habe angefangen, mir einen Instagram-Account zuzulegen, obwohl ich zuvor überhaupt nicht auf sozialen Medien unterwegs war und auch immer noch ohne Smartphone lebe, bin ich diesen Schritt gegangen und über meinen Schatten gesprungen und habe auch da gemerkt, dass es total schön ist, wenn man zum Beispiel ein Bild hochlädt und sagt, ich habe heute einen Artikel geschrieben, hier und da könnt ihr den lesen, und dann kommen einfach 20, 30 Herzchen und es kommen Kommentare, die sagen, wow, der ist aber toll und cool, dass du das gemacht hast. Das sind auch so kleine, ja, Belohnungen, die mir auch total viel Auftrieb geben und auch in der virtuellen Welt einen totalen Rückhalt geben.
Das hört sich nach einem großen Netzwerk hier am Bodensee an. In einer der kommenden Podcast-Folgen stellen wir hier ja auch ein paar Netzwerke am Bodensee vor. Das hilft sicherlich einfach, sich dann auch nicht so alleine zu fühlen oder so, wie du jetzt gerade, Veronika, gesagt hast, dass du nicht eine einzelne Person hattest, sondern das Netzwerk, das du dir aufgebaut hast, geholfen hat. Das ist eine ganz wichtige Information einfach für die Kreativschaffenden auch am Bodensee. Und das stellen wir euch hier auch vor, so dass ihr da auch den ein oder anderen Mehrwert auf jeden Fall aus den Podcast-Folgen ziehen könnt. Genau.
Hat das Netzwerk denn einen Namen, Veronika, würde mich interessieren, oder ist es dein persönliches Netzwerk oder habt ihr dem einen Namen gegeben und nach außen getragen?
Also es hat keinen Namen, es ist mein persönliches Netzwerk, aber ich habe im vergangenen Sommer habe ich ein kleines Festival veranstaltet und dort alle eingeladen, mit denen ich einfach beruflich in den Jahren zuvor gearbeitet habe. Und also musste feststellen, als ich die Gästeliste geschrieben habe, dass einfach nur 2 Männer drauf waren und ich glaube 80 oder 90 Frauen, also im weiteren Umkreis auch. Und daraus entstand dann einfach die Idee, dass wir da einen Frauenfestival draus machen. Und da haben wir uns an einem Tag getroffen und jede konnte mitbringen, ja, was sie wollte. Also es gab einen Stand, wo Porträts gezeichnet wurden oder einen Büchertisch, wo die Lieblingsbücher präsentiert wurden. Jeder hat was zu essen mitgebracht, Musikerinnen kamen, eine Friseurin hat Haare geschnitten und so sind total coole Kontakte entstanden, weil sich einfach mein Netzwerk nochmal verflochten und verdichtet hat. Und das war auch total schön zu sehen, dass sich viele eben nicht kannten, obwohl wir hier in einer Kleinstadt leben und man denkt immer, man hat jeden schon gesehen und kennt alles schon, aber dem ist nicht so. Und ja, da habe ich auch gemerkt, dass es auch ganz wichtig ist, wenn man jemanden sieht, den man gut findet oder eine Arbeit sieht, die man gut findet, dass man die Leute auch immer kontaktieren kann. Also da hatte ich am Anfang auch so eine Scheu, dass ich dachte, ah, das ist jetzt so eine berühmte Künstlerin, da kann ich ja nicht einfach hingehen und sagen, du, wie organisierst du deine Ausstellungen? Aber genau das kann man machen. Also die meisten Leute sind da total offen und total hilfsbereit. Und ja, manchmal entstehen dann wirklich ganz tolle Freundschaften. Und da darf man überhaupt keine Scheu haben, die Leute einfach anzuschreiben und zu kontaktieren. Auch wenn sich das am Anfang so ein bisschen komisch anfühlt.
Das klingt total gut und total interessant. Und ich finde super, dass sowas aus der Branche und vom Kreativen selbst, also in dem Falle von dir, initiiert wird, weil wir versuchen das eben mit der Veranstaltung, mit dem Creative Hack am 5.11. eben auch ein Stück weit mehr zu initiieren, dass es sich ein Netzwerk Kultur und Kreativwirtschaft bildet am Bodensee. Gerade weil wir auch gesehen haben, dass es da unglaublich viele gibt und die Branche aber halt auch sichtbar wird, indem sie sich vernetzt. Also diese Kleinteiligkeit, sodass die Branche eben vorher in so viele kleine Teile fällt, das kann man eben durch ein Netzwerk auch ein Stück weit aufheben und eben genau solche Kontakte, wie du sie gerade beschrieben hast, überhaupt erst ermöglichen. Und das ist von uns, aber auch den Veranstaltungspartnern, also dem Landkreis Konstanz und der Stadt Radolfzell, ein ganz großes Anliegen, wo wir auch hoffen, dass es danach eben auch weitergeht und sich da ein Netzwerk Kultur und Kreativwirtschaft bildet, ist heute vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in meinen Augen wichtiger denn je, weil erst wenn die Kreativen auch sichtbar sind, sind sie auch Verhandlungspartner und Ansprechpartner.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann ja die Lobby, von der du vorhin gesprochen hast, dass das ja auch so wichtig ist. Man muss es ja sichtbar machen können. Und dafür braucht es eine gewisse Lobby oder ein großes Netzwerk dann. Und deswegen ist es so super toll, dass ihr die Veranstaltung im Milchwerk am 5.11. habt und da auch nochmal die ganzen Kreativen der Bodenseeregion vernetzt. Ich habe jetzt aus unserem Gespräch habe ich rausgenommen, dass es sehr, 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 sehr wichtig ist. Eben, also Netzwerk ist wichtig, Offenheit, einfach auf die Leute zuzugehen und Fragen zu stellen. Und als dritten Punkt habe ich Zutrauen und einfach tun mir aufgeschrieben. Was würdet ihr abschließend von unserem Gespräch sagen? Was ist euch hängen geblieben? Oder was würdet ihr austragen?
Also ich finde, es muss Spaß machen und das ist bei mir der Fall. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich meinen Rechner aufklappe und freue mich auf meine E-Mails und freue mich auf meine Termine. Und klar gibt es auch die Teile, die dann eben die Steuererklärung, die weniger Spaß macht, die da auch dazugehören. Aber das finde ich, ist für mich so total wichtig, dass ich einfach arbeiten kann, wie ich möchte und auch wie es mit meiner Familie gut vereinbar ist. Ja, da bin ich sehr dankbar und sehr froh drum.
Und ich ergänze gerade, weil die Arbeit Spaß macht, muss sie auch gut bezahlt sein und sollten auch gute Preise dahinter stehen. Also es ist kein Ausschluss, es sind keine Gegensätze, sondern es ist eine Begründung. Also gerade weil es Spaß macht, gibt es auch gute Arbeit und gute Arbeit sollte auch bezahlt sein. Ja.
Das ist ein wunderbares Abschlusswort, Stefanie. Vielen Dank.
Finde ich auch.
Also ja, wow, besser hätte ich es nicht sagen können. Ich danke euch beiden vielmals, dass ihr heute meine Gäste wart und freue mich schon sehr auf den 5.11. Da sehen wir uns vor Ort am Creative Hack im Milchwerk in Radolfzell.
Danke
vielen Dank
an dich.
Und einen schönen Tag euch.
Euch auch.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.